herzlich willkommen zur Fotophonie, deinem informativen und unterhaltsamen Fotopodcast mit norddeutschem Charme. Das Begleitmaterial, die sogenannten Shownotes, findest du in deinem Podcast-Player und auf fotophonie.de. Dort kannst du unter den Episoden auch Fragen zur aktuellen Folge stellen oder uns dein Feedback hinterlassen. Genug der Vorrede, hier sind deine Moderatoren Frank und Dieter.
So, moin, vor lauter Aufregung habe ich hier den Mute-Button nicht gefunden. Herzlich willkommen zur Fotophonie 162 an diesem schönen Mittwochmorgen. Hier gibt es ein paar aktuelle Infos, wie ihr euch wahrscheinlich schon hättet denken können, wenn ihr am Sonntag die Folge gehört habt. Heute geht es also Schlag auf Schlag, merkt ihr hier bei der Fotophonie. Wir haben ein bisschen was zu verkünden und das mache ich diesmal wieder nicht alleine, sondern hurra, 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 der Frank ist aus dem Messestress zurück. Moin Frank.
Breaking News könnte man sagen. Moin Dieter.
Ach, herrlich. Wir sind so aufgeregt. Also ich bin so aufgeregt, ich finde hier die Knöpfe
wirklich,
nicht.
Wirklich.
Oh, ja, der Hammer.
Das ist ja ganz erstaunlich, dass du dich noch was aufregen kann.
Ja, immer wieder, wenn es was Neues gibt.
Ja, sehr schön. Ja, warum sind wir hier zu früher Morgenstunde zusammengekommen, wir zwei?
Wir haben ein Embargo einzuhalten gehabt.
Ja.
Vorher dürfen wir nicht veröffentlichen. Deswegen, so früh am Morgen machen wir das jetzt hier. Es gibt was von Olympus. Tada, tada. Gut, die Spatzen haben es von den Dächern gepfiffen. Und jetzt dürfen wir es offiziell auch besprechen. Und das ist schön und deswegen tun wir das. Aber wir machen hier nur mal eine kurze Ankündigung, weil die eigentliche lange Besprechung der Neuheiten, die wird am Freitag stattfinden. Das schon mal verraten.
Ja, jetzt muss ich zwei Dinge machen. Als erstes wollen wir euch bitten für den Freitag. Wir haben nach wie vor eine neue EM1 Mark III zur Verfügung. Das heißt, wenn du da draußen Fragen hast, dann schick sie super gerne entweder per Sprachnachricht über unsere Webseite oder per Mail an feedback@fotophonie.de. Wir werden am Freitag ab 18 Uhr live senden und versuchen, deine Fragen zu beantworten. Wer Live-Fragen stellt, kriegt sie auch beantwortet, aber wenn wir sie vorher haben, können wir uns schon mal um die Beantwortung kümmern. Das Zweite, was ich dringend machen muss, ist, ich muss mich bei ganz, ganz vielen Menschen entschuldigen. Mich haben in den letzten Wochen unfassbar viele angesprochen und gesagt, Frank, kommt denn jetzt die neue MK3? Wann ist es denn soweit? Weißt du irgendwas? Kannst du mir was sagen und so weiter? Natürlich kann ich nichts sagen, Freunde. Ich habe es auch jedem von euch gesagt. Selbst wenn ich was sagen könnte, dürfte ich es nicht. Und so ist das nun mal. Man unterschreibt dabei etwas, dass man eben vorab nichts verlautbart. Aber jetzt ist es ja endlich soweit. Es ist Mittwoch, der 12.12. Und los geht die wilde Fahrt.
Genau, also ganz offiziell, Olympus hat die EM1 Mark III offiziell vorgestellt. Heute Morgen um 7 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Oder 6 Uhr Greenwich Mean Time, wie die Älteren unter uns sagen würden. Und es gibt noch ein Objektiv dazu, das 12 bis 40 mit der Lichtstärke 4.0.
Es ist ein 12 bis 45
oh, ja, mit richtig.
Der Lichtstärke 4.0.
Ach, ich habe natürlich das 12 bis 40 2.8 Pro immer im Kopf.
Ja.
Ich muss mich da erst dran gewöhnen an das Neue.
Das glaube ich auch. Das gilt wahrscheinlich für alle. Es ist ein also 12 bis 45 durchgehende Lichtstärke 4.0, was ganz klar als Reise-Zoom, also Reise-Standard-Zoom ausgeflaggt wird, insbesondere aufgrund seiner Dimension. Das ist nämlich eine ganze Ecke kleiner als das 12 bis 40 mit der Lichtstärke 2.8. Und es ist vor allem, ja, um gut 50% leichter. Es wiegt nämlich nur 254 Gramm. Ich hatte da so ein schönes Bild von Olympus im Auge und im Kopf, wo sie sagen, so ein durchschnittlicher Apfel wiegt 250 Gramm.
Mhm.
Also ungefähr so schwer wie ein Apfel.
Ja, und damit ist es 150 Gramm leichter als das 12 bis 40 2.8 Pro.
Richtig.
Das ist ja schon mal ein Wort. Also für Leute, die auf Reisen gehen, ist ja quasi jedes Gramm Gold wert. Dass man
ja,
vielleicht
auch jeder Millimeter.
Im Reisegepäck oder an der Körpertasche oder so mit sich rumschleppt, ist das schon mal ganz angenehm.
Mhm. Und auch jeder Millimeter Brennweite, ne? Also auch die 5 Millimeter nach oben.
Ja.
Das klingt jetzt so, als sei das nichts, aber das ist halt doch ein bisschen was. Und von daher, ja, mal gucken, wie das Objektiv so ankommen wird. Auch bei uns beiden.
Das wissen wir noch nicht, weil wir hatten selber nicht in der Hand bis jetzt.
Genau.
Aber
ja, genau.
Ich sag mal so, wir versuchen, glaube ich, am Freitag, wenn es klappt, noch einen Experten in die Sendung dazu zu holen, oder?
Auf jeden Fall.
Der uns vielleicht ein bisschen mehr dazu sagen kann. Das ist noch nicht in trockenen Tüchern, deswegen müssen wir das ein bisschen vage ankündigen.
Ja.
Wir müssen demjenigen auch einen Ausweg lassen, falls er nicht kann. Aber wo du sagst, 5 Millimeter machen ja schon einen Unterschied. Also 5 Millimeter machen vor allem ja am unteren Ende einen Unterschied.
Ja.
Also wenn es jetzt statt 12 Millimeter 9 Millimeter wären oder so, das wäre, da wird's richtig was ausmachen.
Richtig.
45 Millimeter statt 40 ist jetzt nicht die Welt, aber immer dran denken, es ist Micro Four Thirds. Also wer noch immer in Kleinbildbrennweiten denkt, dann sind es schon 10 Millimeter Unterschied quasi an der Bildwirkung.
Richtig.
Wenn wir uns das mal ein bisschen schön reden wollen.
Genau so. So, wir fliegen mal einmal so über den offiziellen, über das offizielle, was Olympus zur EM1 Mark III bekannt gegeben hat, drüber.
Ja.
Die Details, wie gesagt, am Freitag. Und dann hat Dieter auch noch eine News aus dem Bereich Software.
Ja, ja, ja.
Die für euch sicherlich sehr spannend sein wird.
Auch, nur auch so Breaking News. Breaking News überall hier heute. Genau. Deswegen die kurze Sondersendung hier heute.
Kurze Sendung heute, genau. So, also EM1 Mark III. Ich glaube, so im Großen kann man sagen, es ist ein deutliches Upgrade zur EM1 Mark II und sie bietet einen Großteil dessen, was die EM1X seit gut einem Jahr zu leisten vermag. Mhm. Es gibt eben zum Beispiel den Handheld Hi-Res, der eingezogen ist in die EM1 jetzt. Es gibt den Live-ND-Filter, der eingezogen
ist. Warte, bevor du das alles runterratterst, lass uns einfach ganz kurz einmal kommentieren. Handheld Hi-Res, 50 Megapixel. Mhm. Nicht 80 wie vom Stativ. Nein. Also ähnlich auch wie die 1X das hat.
Genau.
Ja,
okay. Live-ND bis zu 32-fach.
Mhm.
Auch gut aus der Hand möglich, wie es bei der 1X auch schon der Fall ist. Also ich habe viele Fotos damit zusammen, aus der Hand gemacht. Mhm. Genau, das passt wunderbar zusammen. Mhm. Sie hat einen deutlich verbesserten Autofokus-Algorithmus und, so wie ich intern hörte, wahrscheinlich auch ein deutlich optimiertes Autofokus-Modul.
Warte, im Vergleich zur EM1 Mark II oder nochmal verbessert zur X?
Auch zur EM1X nochmal deutlich verbessert, insbesondere was das Thema Face- und Eye-Detection betrifft. Oh. Denn bislang konnten die Olympus-Kameras immer nur quasi eine Face-Detection und dann rechtes oder linkes Auge auswählen.
Ja.
Bei der EM1 Mark III ist es so, dass jetzt auch angezeigt wird über ein grünes Quadrat, welches Auge gerade detektet wird. Und die Kamera klebt so lange an dem Auge, bis man etwa 90 Grad zum Kamerasensor steht, dann geht das Auge natürlich irgendwie verloren und dann springt sie auf Face Detection um, was ich sensationell finde. Und wenn man dann wieder zurückguckt, geht es wieder aufs Auge und das hilft auch sehr gut, sehr doll bei Video. Man muss ganz klar sagen, bei Video ist das ein echtes geiles Feature.
Das wollte ich nämlich gerade fragen, jetzt hast du es vorweggenommen. Mhm. Drängt sich auf die Frage, Video, was ist mit Video und Autofokus? Ja. Dafür ist das bestimmt sehr gut, ja.
Mhm. Ja, genau. Und sie kann auf Sterne fokussieren und jeder, der weiß, wie ätzend das ist, egal ob mit Focus Peaking, Lupe und so weiter, gerade im Weitwinkelbereich die Sterne anfokussieren zu wollen. Dafür gibt es jetzt eine Unterstützung, dass der AF auf den Stern scharf stellt. Und das alles wird erreicht über einen neuen Prozessor, einen TruePic 9 Prozessor. Die EM1 Mark II hat einen TruePic 8 Prozessor. Die EM1X hat zwei TruePic 8 Prozessoren, wovon der eine den Standardkram macht, der andere die Rechenoperationen von diesem etwas aufwendigeren Zeug. Und ich würde jetzt mal sagen, ich habe es auch in meinem Video, was ich heute Morgen veröffentlicht habe, so gesagt, ich glaube, der TruePic 9 ist quasi in etwa so leistungsstark wie zwei TruePic 8, vielleicht einen kleinen Ticken leistungsstärker sogar.
Einer alleine, okay.
Genau, genau. Weil der ist für die gesamten Rechenoperationen in der gesamten Kamera verantwortlich.
Ja, aber wie gesagt, der TruePic 9 ist zweimal in der EM1X drin.
Nein, der TruePic 8 ist zweimal in der EM1X.
Ah, und der 9er ist jetzt neu bei der EM1 Mark III.
Genau.
Ah, okay, jetzt habe ich es auch verstanden. Oh, okay, interessant. Gut, was ist denn mit dem Sensor an sich?
Sensor ist der, das ist ja immer dasselbe, ne? Ob es derselbe Sensor ist oder nicht, sagt uns niemand so richtig.
Nein, aber wir wissen doch zumindest mal aus den Unterlagen die Auflösungszahl, oder?
Ja, wir haben die bekannten 20 Megapixel und ich habe den Eindruck, der Sensor ist dem EM1X-Sensor sehr ähnlich, sage ich jetzt mal.
Ja, okay. Ansonsten hat sie natürlich wieder an Bord den Supersonic Wave Filter, also die Selbstreinigung des Sensors, die, glaube ich, immer noch die beste am Markt ist, was wirklich die Reinigungsleistung und das Abschütteln von irgendwelchen Sachen, die vor dem Sensor gelandet sind, angeht, weil 30.000 Schwingungen pro Sekunde mit wirklich deutlicher Stärke wird das Zeug abgeschüttelt und fällt auch nicht wieder auf den Sensor drauf, weil es innerhalb der Kamera so kleine, ja, klebrige Streifen gibt, die das Abfallende dann, was vom Sensor abgeschüttelt wird, dann auffangen, damit es nicht wieder drauf fällt. Das ist ja alles auch längst bekannt und etabliert, oder?
Ja, genau, genau. Da konnte ich jetzt irgendwie nicht feststellen, dass sich da irgendwie was anders verhält als bislang.
Mhm. 400.000 Auslösungen sehe ich gerade hier.
Wenn ja, genau, der Shutter von der EM1X, also auf 400.000 ausgelegt.
Ja.
Ich glaube, deswegen hat Olympus sich auch getraut, die Anzahl der möglichen Bilder beim Timelapse auf 10.000 minus 1, also auf 9.999 zu erhöhen.
Ach, lass uns aufholen. 10.000.
Genau. Das war bisher immer begrenzt auf 999, was für viele Anwendungsfälle toll ist. Aber wenn es mal hart auf hart kommt, dann man muss ein zweites Mal starten. Dann hat man so ein Gap dazwischen.
Da kann ich dir was aus der Praxis erzählen dazu.
Ja.
Ich habe tatsächlich ein Timelapse mal gemacht am Strand. Ja. Habe natürlich die maximale Zahl 999 bei der M1 Mark II eingestellt. Habe das laufen lassen. und habe gewusst, dass ich natürlich irgendwann wahrscheinlich, also ich wollte einen sehr, sehr langen Zeitraum abbilden, dass ich zwischendurch mal hingehen und es wieder starten muss. So, während man die Kamera startet und noch die erste 30 Sekunden beobachtet, ob alles läuft, ist man darauf konzentriert und alles wunderbar und man denkt sich nicht, man muss halt irgendwann, man kann sich auch einen Timer setzen,
mal wieder
hin, ne, mal wieder hingehen, mal wieder starten. So, und dann stehst du da rum und dann kommen andere Leute vorbei und quatschen dich an. Du wirst in ein Gespräch verwickelt und vergisst, dass du die Kamera ja nochmal starten musst nach einer gewissen Zeit.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, und bis ich dann wieder an der Kamera war, hatte ich leider eine schöne Lücke im Timelapse.
Ja, und das Ganze funktioniert ja auch nur, wenn du nur Einzelbilder schießt und daraus selber ein Timelapse bastelst. Mhm. Wenn du eine Kamera einstellst, du möchtest das auch noch zu einem fertigen Video zusammengeschnipselt bekommen, dann hat sie eine Rechenoperationszeit, die dazwischen läuft. Mhm. Dann hast du sowieso eine Lücke im Timelapse. Deswegen ein bisschen, paar mehr Frames schaden da sicher nicht.
Genau, okay. Aber ich glaube, das besprechen wir alles am Freitag nochmal lieber intensiver. Ja. Wir wollten eigentlich jetzt hier den Überblick geben und sagen, hier, hurra, hurra, das neue Goldstück ist da. Und so grob, was hat es denn? Handheld 4K Video lese ich hier als Stichwort.
Ja. 4K-Video kennen wir ja schon im Prinzip, sowohl aus der EM5 Mark III als auch aus der EM1X. Es ist ein sehr, sehr schön zu filmendes Video mit einer wahnsinnigen Stabilisierung. Ich habe diverse Schnipsel auch in dem YouTube-Video, wo wir mit der Kamera gefilmt haben, unter anderem auf Island, und du denkst, sie steht auf dem Stativ. Also das muss man ehrlicherweise sagen, das steht so festgenagelt da, das ist verrückt.
Okay, apropos Stabilisierung, hatten wir eben über das Objektiv was zum Thema Stabilisierung gesagt?
Nee, hat mir nichts gesagt, aber soweit wir beide wissen, gibt es keinen Image-Stabilisator in dem Objektiv, und das dafür spricht auch, dass es so leicht ist.
Dann eben auch kein Sync-IS, logischerweise, mit dem 12 bis 45-40. Aber wenn ich mir angucke, wie die Stabilisierungsleistung der EM1 Mark III an sich mit dem In-Body-Stabilizer schon ist, die ist ja nochmal ein Tick besser geworden. Ja. Ich lese hier was von 7,5 Blendenstufen Leistungsfähigkeit.
Ja, mit Sync 7,5. 7 ohne.
Ah so, ja, 7 ohne. 7 Blendenstufen ist ja auch nicht nichts. So, das heißt also, wenn du da ein Objektiv anschließt, das eben keinen eigenen Stabi hat, das fällt überhaupt nicht auf.
Ja, und vor allem auch dann noch leicht ist. Das schadet beim Halten auch nicht unbedingt. Ja,
und
ja,
dann das zusammen noch mit der elektronischen Stabilisierung für Video, kann ich mir vorstellen, dass das ein sehr smoothes Ergebnis gibt.
Auf jeden Fall, das ist wirklich verrückt. Also wir hatten für die Filmaufnahmen nicht mal einen, wie heißen die Dinger, Gimbal dabei.
So, was ihr auch dabei hattet, war bestimmt ein Regenschirm oder eine Taucherglocke oder irgendwas.
Wir hatten überall da, wo ich mit der Kamera war, auch so ein Zeug dabei. Aber wir haben das auf Island im wirklichen Hardcore-Einsatz benutzt bei extremen Spray, also sprich gefrorenen Wasserfällen, wo noch so Restspray hochspritzte und alles vereist war, und die Kamera hat klaglos ihren Dienst getan. Also sie ist ganz normal abgedichtet und weatherproofed, so wie alle anderen OMD-Modelle auch, also der 1er-Serie. Und das gilt auch für das 12 bis 45.
Genau. Insgesamt, Kamera ist vom Gehäuse ungefähr genauso groß wie die Mark II, tippe ich jetzt mal. Ich hatte sie ja nicht in der Hand bis jetzt.
Es ist quasi derselbe Body. Das bedeutet auch, dass alle die einen HLD 9 haben, den weiter benutzen können.
Ach, wie schön. Und die Akkus wahrscheinlich auch, ne?
Richtig.
Das ist ja schon mal wunderbar. Dann lese ich hier aus der Papierinformation heraus, etwas mehr als 500 Gramm wiegt sie, also 504 Gramm. Ja, gut. Und man kann jetzt seit neuestem irgendwie die neuen Tonaufzeichnungsgeräte von Olympus, LSP4 und das LS100, irgendwie den Ton synchronisieren mit, wenn die Kamera anfängt aufzunehmen und wenn sie wieder stoppt aufzunehmen oder sowas, ne?
Genau. Wir haben auch tatsächlich das LSP4 mitgehabt und ausprobiert, ohne die Anleitung zu lesen oder irgendwas zu synken oder irgendwas einfach nur zum Aufnehmen. Zum Synken kann ich da nicht wirklich was sagen.
Da muss noch ein spezielles Kabel irgendwie her, habe ich mal aufgeschnappt.
Genau.
So, ansonsten das LS100 hätten wir ja sogar auch noch in unserem Repertoire. Ja. Aber auch dafür braucht es irgendein Spezialkabel, das wir nicht haben, komischerweise. Also ich hab's nicht. Ich weiß nicht, ob du inzwischen eins hast. Ich weiß, dass wir das LS100 mal besorgt haben, um es auszuprobieren, aber auch nicht zum Laufen gekriegt haben, weil uns dieses Spezialkabel fehlt.
Ja, ich glaube,
tut sich da mal was irgendwann, irgendwo. Ja. Also, dann haben wir jetzt quasi die Pressemitteilung einmal durchgegangen an groben Fakten zu der Kamera. Und alles Weitere gucken wir, dass wir bis Freitag ein bisschen intensiver an Informationen haben und auch nochmal eigene Eindrücke gesammelt. Und der Plan ist, ich komme zu dir nach Hamburg ins Studio. Wir sitzen dann beide zusammen, nicht so wie jetzt getrennt. Und wir können beide die Kamera anfassen. Das heißt, wenn jemand von euch also Fragen dazu hat und sagt, bitte probiert mal dies und jenes aus oder wo ist der Knopf? Ich habe das auf den Fotos noch nicht gesehen so richtig. Das können wir dann alles beantworten am Freitag. Abend ab 18 Uhr. Wir versuchen den Livestream hinzukriegen technisch. Haben wir lange nicht mehr gemacht. Ich hoffe, es klappt.
Ja, das stimmt. Ja.
Wir werden auf jeden Fall auf unserer Homepage photophonie.de den Link zum Livestream bekannt geben. Wenn der Livestream immer noch so funktioniert wie vor anderthalb Jahren das letzte Mal benutzt, dann gibt's da, glaube ich, auch eine Kommentarfunktion in den Livestream irgendwie. Dann könnt ihr da auch Fragen stellen. Aber ansonsten hat Frank am Anfang der Sendung ja schon gesagt, schickt uns lieber schon mal vorab per E-Mail oder per Sprachnachricht eure Fragen, dann können wir die besser vorbereiten. Das wäre schon mal ganz cool. Müssen wir sonst noch was sagen dazu?
Nee, ich glaube nicht. Also es hilft halt einfach, weil ich die Kamera halt hier liegen habe und vielleicht dann auch noch was ausprobieren kann. Das heißt, wenn es irgendwas gibt, was ich selber nicht weiß, dann gäbe es noch die Zeit. Wenn wir da im Livestream sitzen, dann werden wir zwar gucken können, wo ist der Knopf, wie sieht's im Menü aus und so weiter, aber wir werden nicht großartig noch zum Beispiel mal ein Beispielbild machen können, um zu gucken, ob es so funktioniert. Also super gerne Fragen vorab.
Wir gucken mal, dass wir jetzt zu dieser Ankündigungssendung hier, dass wir da in die Shownotes schon mal ein paar Produktbilder reintun.
Ja.
Fotos von der Kamera, vom Gehäuse, dann könnt ihr da schon mal selber gucken und vielleicht ergeben sich dann ja bei euch Fragen oder auch nicht. Oder es haben sich schon Fragen geklärt, die braucht ihr dann nicht mehr stellen. Ist dann auch schön. Also ein bisschen Begleitmaterial hierzu, trotzdem, dass es nur eine kurze Auftaktsendung wird, packen wir doch rein, was wir haben an visuellem Material. Ja. Frank wird vielleicht auch nochmal sein Video verlinken, natürlich, damit ihr das auch schon mal gucken könnt.
Ja, zumal es da auch Massen an Fotos auch von der Kamera selber gibt.
Ja.
So, und alles weitere am Freitag. Jetzt kommt nämlich der Dieter hier natürlich noch mit Software-News und ich habe das noch gar nicht mitbekommen. Also doch, ich habe das.
Ja, ich habe du das nicht mitbekommen hast, wundert mich nicht.
Ja, ich habe diesen roten Bubble natürlich schon gesehen.
So, ja, es geht um Adobe.
Im Adobe Updater, genau.
Der Adobe Creative Cloud Updater hat sich zu Wort gemeldet heute Mittag.
Ja.
Bei mir und bei vielen anderen da draußen. Mhm. Es gibt ein Software-Update zu vermelden, oder mehrere tatsächlich. Und zwar erstmal das berühmte Adobe Rush. Gut, das wird jetzt wahnsinnig viele Leute interessieren. Also das, um kurze kleine Videos zu machen, ist heute geupdatet worden.
Okay.
Es gab ein Update zur Adobe Bridge, zum Camera Raw Modul. Das Photoshop Update gab es ja schon vor 17 Tagen, aber jetzt ist das Camera Raw Modul abgedatet worden. Und wenn das abgedatet wird, dann wird meistens auch Lightroom abgedatet. Und tatsächlich, so war es. Lightroom Classic und Lightroom Mobile sind heute abgedatet worden. Ich kann im Moment aus eigener Erfahrung ganz kurz was zu Lightroom Classic sagen. Da sind wir also jetzt bei der Version 9.2 angekommen durch das heutige Update. Wer es schon runtergespielt hat, hat schon auf der Platte. Ansonsten steht euch das noch bevor. Mhm. Ich hätte normalerweise gesagt, wartet mal 1, 2, 3 Tage wieder, ne, so wie das Übliche, bevor ihr euer Lightroom updatet. Erstmal ins Netz gucken, was sich so an Katastrophenmeldungen anhäuft.
Ja.
Da wir jetzt aber heute diese spontane Ankündigungssendung hier machen, habe ich das neue Update schon auf meinem Mac aufgespielt, mutig wie ich war, und für euch als Dienstleistung habe ich mal schnell reingeguckt. Also ich sehe jetzt erstmal keine große Katastrophe, mein Mac läuft noch, meine Bilder sind alle in der Bibliothek geblieben, es wird kein Bibliotheks-Update nötig oder irgendwas Großartiges, es ist einfach Update einspielen, Lightroom wieder starten. Erstmal merkt man quasi nicht viel, außer dass ihr von einem Begrüßungsbildschirm begrüßt werdet, der euch die Top-Neuigkeiten einmal kurz um die Ohren haut. Mhm. Ich guck mal kurz, ob ich den nochmal schnell auf meiner Festplatte finde. Da habe ich ihn. Genau. Und zwar wird dann angekündigt, dass ihr verbesserte RAW-Standardeinstellungen habt. Da gehe ich gleich drauf ein. Das klingt ein bisschen komisch, wenn man nur die Überschrift liest. Seit dieser Version können die großen Photoshop-Dateien gelesen werden, also PSB. B wie Bertha am Ende.
Ja.
Das sind Photoshop-Dateien, die größer als 2 GB sein können. Das ältere Photoshop-Format war ja PSD. Die Dora am Ende, die können maximal 2 GB groß werden, weil die sind auch sehr, sehr alt, diese Dateiformate PSD. Aber jetzt das neue PSB, Bertha, kann große Dateien haben und die können jetzt auch von Lightroom eingelesen werden, endlich. Man fragt sich, wieso hat das so lange gedauert, aber okay, jetzt ist es da. Adobe gibt an, mehr beschleunigtes Bearbeiten durch GPU-Unterstützung, weil jetzt auch endlich die Objektivkorrekturen und die Transformieren-Anpassungen in der GPU gerechnet werden.
Okay.
Da sage ich gleich dazu, jetzt an dieser Stelle, ich habe das auf meinem Mac nicht nachvollziehen können. Bei mir macht die GPU genau gar nichts, wenn ich Objektivkorrekturen anwende oder transformieren Dinge tue.
Mhm.
Ja, pass auf, du lachst. Ich weiß ungefähr, woran es liegt. Das gilt für Windows, ja, da wird das so sein.
Ja.
Und wenn ich das neue Mac OS Catalina installiert hätte, dann hätte ich den Vorteil auch gehabt. Ich habe aber, wie viele, du und auch Harald Löffler zum Beispiel, mit dem habe ich eben auch schon mal schnell telefoniert, also schöne Grüße von ihm übrigens,
auch an
die Hörer.
Auch an die Community, ja.
Ja, genau. Wir sind zu dem Schluss gekommen, naja, in Mac OS, was haben wir im Moment? Mojave, alle. da ist das mit der Metal-Unterstützung nicht so weit her und die wird wahrscheinlich gebraucht, damit eben für Objektivkorrektur und Transformieren dann auch die GPU richtig ausgenutzt werden kann von Lightroom. Und das ist in dem Fall mit unserem, ich sag mal hier in Anführungszeichen, veralteten Betriebssystem eben dann noch nicht so. Aber alle Windows-User, die sollten den Vorteil direkt haben und alle Leute, die schon ein MacBook Pro 2016 haben, also sprich zwangsweise Catalina drauf und sich Catalina freiwillig installiert haben, die dürften das auch sofort bemerken, dass es da ist. Bei uns beiden kommt jetzt noch dazu, wir haben Olympus-Objektive im Einsatz. Bei denen ist das mit der Objektivkorrektur eh ein bisschen anders geregelt als bei den meisten anderen. Aber alle da draußen, die Nikon, Canon, Pentax und was weiß ich was haben, die werden sich wahrscheinlich darüber freuen, dass das jetzt noch mal ein bisschen flüssiger abläuft und unbemerkt im Hintergrund gemacht wird. Dann sagt Adobe, die, falls man eine externe GPU, also eine eGPU hat, die kann jetzt benutzt werden oder wird benutzt. Und da steht es nochmal explizit dabei, erst ab macOS 10.15, also ab Catalina, dann wird die externe GPU benutzt, um noch bessere Details am Bildschirm darzustellen. Und ich glaube, dieser Schieberegler im Entwickeln-Modul, mit dem man ja Details herausarbeiten kann, die Algorithmen, die dazu verwendet werden, zum Scharfzeichnen oder zum Detail herausarbeiten, um genau zu sein, die werden von der eGPU jetzt dann auch unterstützt, beziehungsweise da kommt dann die Leistungsfähigkeit her, die Power.
Okay, okay.
Ein Feature, das mir sehr gut gefällt, das ich spontan ausprobiert habe, das wird alle Leute freuen, die mit zwei oder mehr Monitoren auf ihrem Schreibtisch arbeiten. Da bist du jetzt raus, Frank. Ich weiß, du hast einen Riesenschirm. Aber es gibt da draußen ja noch andere Leute, die haben
auf jeden Fall
ein, zwei oder sogar drei Monitore irgendwie auf dem Desktop stehen. Man kann jetzt also mindestens bis zu drei Monitore haben. Das heißt, man hat einen Hauptbildschirm und zwei sogenannte Sekundärdisplays. Und man kann jetzt sehr präzise einstellen, was auf welchem von diesen Sekundärdisplays von Lightroom angezeigt werden soll. Das war bisher immer ein bisschen fummelig. Das ist jetzt verbessert worden. Das habe ich ganz schnell mal ausprobiert und ich war damit zufrieden. Sehr gut, cool. So, dann soll die automatische Synchronisierung verbessert worden sein. Das klingt jetzt ein bisschen großspurig, was da gemacht worden ist. Es gibt diesen Knopf, den man einschalten kann. Der ist beschriftet mit automatisch synchronisieren. Und das meint, wenn man mehr als ein Bild ausgewählt hat, geht dann ins Entwickeln-Modul, macht da irgendwelche Veränderungen, dann wirken die sich nicht nur auf das Bild aus, das man gerade sieht, sondern auch auf die anderen, die man vorher mit ausgewählt hat. Das verbirgt sich ja hinter automatische Synchronisierung, also Synchronisieren der Einstellung oder der Veränderung, die man durchführt. Und das ist bisher einigen Leuten sauer aufgestoßen, der Knopf, wenn man den mal bewusst gedrückt hat, dann hat man manchmal vergessen, dass der gedrückt war, hat dann Tage später die nächste Ladung Bilder markiert, ist ins Entwickeln-Modul gegangen, wollte eigentlich nur das eine Bild ändern, das man gerade sieht, hat aber aus Versehen im Hintergrund die Einstellung für alle anderen mitgeändert. Das war so ein bisschen zu unauffällig.
Ja.
Und deswegen hat Adobe diesen Button jetzt heller gemacht, wenn er aktiviert ist.
Okay.
Damit einem das eher ins Auge springt, auf gut Deutsch. Viel mehr ist da nicht passiert. Naja, also man muss trotzdem weiterhin aufpassen. Also ja, ich find's eine Verbesserung, aber es ist jetzt nicht wirklich der Durchbruch bei irgendwas, in meinen Augen. Dann hatte ich einen Punkt aufgespart zu besprechen, diese verbesserte RAW-Standardeinstellungsgeschichte. Die ist echt ein bisschen kompliziert zu erklären. Da guckt ihr euch am besten mal auf den Screenshot auf der Adobe-Seite dazu an. Ihr habt vielleicht schon mal bemerkt, dass man im Import-Dialog, wenn man neue Bilder einliest mit Lightroom, dann kann man dort rechts in der Spalte unter anderem einstellen, welche Metadaten man den Bildern automatisch hinzufügen will. Da empfehle ich zum Beispiel immer, den eigenen Namen einzutragen als Urheber, eure Kontaktadresse, Telefonnummer, E-Mail und so weiter, damit das immer schon mal automatisch in den Metadaten von euren Bildern drin ist. Falls jemand euer Bild mal benutzen will, dann kann er euch kontaktieren und ihr könnt einen guten Preis aushandeln mit demjenigen. Ansonsten werden die Bilder einfach so verwendet und jeder sagt, ja, ich wusste ja nicht, wen ich fragen soll. Das ist mal das eine. Und da, wo man das machen kann, da direkt darüber ist normalerweise ein zweiter Selektor. Da kann man einstellen, welche Entwicklungsvoreinstellungen, sogenannte Presets, automatisch angewendet werden sollen, schon beim Import der Bilder. Also ich habe da zum Beispiel für meine EM1 Mark II, habe ich mir mal ein Entwicklungspreset selber gemacht, das dafür sorgt, dass die Bilder mit dem Farbprofil Adobe Landscape eingelesen werden, weil ich mache fast überwiegend Landschaftsaufnahmen, also ist das in 99% der Fälle schon mal richtig. Ich habe ein bisschen bei mir dafür gesorgt, dass der Detailsregler ein bisschen hochgeschoben ist, ein kleines bisschen Dunst entfernen ist bei mir immer drin und noch so ein paar andere Kleinigkeiten, die ich eigentlich immer als Standardbearbeitung mache. Die sind in diesem Entwicklungspreset hinterlegt und das konnte man bisher im Import-Dialog auswählen und automatisch dann anwenden lassen auf alle zu importierenden Bilder.
Ja.
Das musste man immer manuell auswählen. Wenn man jetzt zum Beispiel mit einer anderen Kamera gearbeitet hat oder vielleicht tatsächlich keine Landschaftsaufnahmen, sondern mal Porträts gemacht hat, dann musste man das umstellen und so weiter. Man musste daran denken. Man konnte das tun, aber man musste es manuell machen. Und da hat Adobe jetzt eine zusätzliche Option. Das ist nicht weg, der Schalter, der ist immer noch da. Ich hatte große Sorgen, als ich so heute Morgen las, dass er weg ist. Das hat mich geärgert. Nein, der Importdialog hat sich an sich nicht verändert, aber es ist in den Voreinstellungen von Adobe Lightroom ist eine Option hinzugekommen, wo ich für verschiedene Kameras mir eine Tabelle erstellen kann und sagen kann, okay, wenn Bilder von der EM1 Mark II eingelesen werden, dann wende bitte das Preset Dieter EM1 Mark II an. Wenn Bilder von einer Canon 1DX eingelesen werden, dann wende das Preset Harald 1DX an. Und wenn Bilder von einer Olympus Pen eingelesen werden, dann wende das Preset Frank Pen 1 an oder so. Mhm. Also man kann eine ganze Tabelle machen und verschiedene Optionen selektieren und dann erkennt beim Importieren Lightroom automatisch sowieso ja aus welcher Kamera welches Bild kommt und ob dafür dann vielleicht ein anderes Preset anzuwenden ist als das, was man bisher im Importdialog nur ein einziges jeweils auswählen konnte.
Okay.
Klingt erstmal komisch und ich habe mich auch gefragt, was soll das? Weil ich hatte dafür nie, ich nicht das Bedürfnis, du vielleicht auch nicht. Liegt bei mir daran, ich benutze meistens am Tag eine Kamera oder zwei, aber das ist dann die baugleiche, derselbe Typ. Aber es gibt ja da draußen Leute, die unterwegs sind und die fotografieren vielleicht mit einer M1 Mark II, haben vielleicht noch eine Pen dabei, haben vielleicht noch eine Canon-Kamera dabei und eine GoPro und noch eine DJI Action oder wie die heißen. Ja?
Und eine Drohne.
Ja, und eine Drohne. Also viele verschiedene Kameratypen und machen den ganzen Tag über Bilder damit. Vielleicht klingelt da was bei dir, wo du jetzt auf Island warst und Videoproduktion gemacht hast. Und wenn man dann hingeht und über Tag alle seine frisch gemachten Fotos erstmal auf so einer externen Platte schön sammelt, wie wir das ja auch immer empfehlen, und dann abends nur diese externe Platte anschließt, um einmal in einem Rutsch alles ins Lightroom zu importieren, dann ist diese Tabelle mit den verschiedenen Presets für verschiedene Kameratypen Gold wert.
Auf jeden Fall.
So. Das dazu Lightroom Classic Update 9.2. Tolle Sachen drin. Insgesamt, ich habe es, wie gesagt, kurz aufgespielt, kurz ausprobiert. Meine Mac-Version, die unter Mojave läuft bei mir, ist ein bisschen flüssiger wieder geworden vom Scrollen durch die große Bibliothek. Das fühlt sich wieder ein Tick flüssiger an. Ich habe den Eindruck, dass das Entwickelmodul schneller startet, wenn ich rüberwechsel. Also ich kann nichts Negatives sagen, sondern eher eine leichte Verbesserung. Plus die ganzen Details, die wir gerade angesprochen haben, sind neu hinzugekommen. Also im Moment spricht von meiner Seite aus nichts dagegen, das zu installieren. Trotzdem nochmal der Sicherheitshinweis für alle. Macht es nicht zu früh, wenn ihr nicht müsst. Wartet vielleicht nochmal ein, zwei Tage ab, ob es Katastrophenmeldungen ansonsten von uns oder von anderen Leuten im Netz gibt. Aber im Moment sieht alles aus meiner Sicht gut aus.
Also mein Pro-Tipp wäre, wartet mal den Freitagabend ab.
Genau.
Weil dann im Livestream sollte was sein, dann weiß die ganze Netzgemeinde das und der Dieter auch und dann.
Genau.
Dann kriegt ihr nochmal eine Warnung, falls, wenn es bis dahin alles läuft, glaub mir, dann kann jeder da draußen wahrscheinlich relativ gefahrlos installieren.
Genau, und wenn irgendwas Größeres sein soll, dann würde ich jetzt schon mal die Freunde von Adobe bitten aus Hamburg, ihr kommt einfach mal rüber ins Studio, FF Fotoschule, könnt euch live entschuldigen. Wir haben für euch ein Mikrofon, einen Gastplatz offen. Ja. Vielleicht wollt ihr auch Fragen beantworten. Hier, Sven, wenn du zuhörst, ne? Bist herzlich eingeladen, Freitagabend, 18 Uhr. Komm einfach entspannt dazu.
Auf jeden Fall.
Ein Bier haben wir dann auch für dich.
Auch das. So, okidoki. Das war's, Till, ich meine.
Das wär's gewesen für heute Morgen.
Ne? Kurz und bündig, genau.
Ja, wir wollen das ja jetzt nicht hier auswalzen sonst.
Genau, du musst zur Arbeit.
Richtig, das muss auch noch alles.
Ich muss gucken, was bei YouTube los ist. Mhm. Ja, und dann
freuen wir uns auf Freitagabend.
Spätestens auf Freitag, genau.
Ja, wir beide und der Rest auch. Und wir freuen uns auf eure Fragen und dass wir dann nochmal eine lebhafte Sendung mit noch mehr Details zu der neuen Kamera und zu dem neuen Objektiv machen und wie gesagt hoffentlich noch einen Gast gewinnen können für die Sendung und dann wird das eine runde Sache.
So machen wir das.
Dann bis Freitag.
Bis dann.
Wir hören uns wieder. Bis dann. Tschüss.
Ja Mensch, wir freuen uns, dass du bis hierher zugehört hast. Wenn dir die Folge gut gefallen hat, dann schreib uns doch gerne eine kleine Bewertung bei iTunes. Deine Fragen oder Kommentare zu dieser Episode kannst du uns auch gerne per E-Mail an feedback@photophonie.de senden. Besonders gerne als Audiokommentar mit ungefähr 90 Sekunden Länge, also maximal. Du kannst aber auch einfach auf unseren Anrufbeantworter im Studio sprechen. Dazu haben wir extra eine Rufnummer eingerichtet und zwar die 0431 69 67 18 31. Da rufst du einfach an und dann kannst du da drauf sprechen. Anrufbeantworter halt. So, damit gibst du uns dann außerdem automatisch die Erlaubnis, dass wir deine Anfragen, deinen Kommentar oder deinen Audiobeitrag in einer der folgenden Episoden oder auf der Webseite photophonie.de veröffentlichen. Unter Umständen kürzen wir deinen Beitrag dazu ein bisschen, aber wir werden auf keinen Fall den Sinn entstellen. Falls dein Beitrag nicht veröffentlicht werden soll oder dein Name nicht genannt werden soll, dann lass uns das bitte unmissverständlich wissen, indem du es zum Beispiel einfach sagst oder dazu schreibst. Wenn du diese Folge hier mit deinen Freunden teilen möchtest, dann ist das auch kein Problem. Wir veröffentlichen den Podcast nämlich unter einer Creative Commons 3.0 by NCND Lizenz. Das bedeutet im Detail, wenn du diesen Beitrag hier, also diese Folge, teilen möchtest, dann musst du dabei die Quelle nennen, unseren Namen also. Du darfst keine Veränderungen durchführen und auch keine kommerzielle Verwertung unserer Beiträge durchführen. Als Quelle gibst du also einfach zum Beispiel den Link zu photophonie.de an. Du kürzt nichts, du fügst nichts hinzu. Ganz besonders spielst du davor, dahinter oder zwischendurch keine Werbung ein. Dann ist schon alles prima. Wenn du irgendwas anderes vorhast, irgendeine andere Verwendung, dann setz dich bitte vorher mit uns in Verbindung und wir klären das untereinander wie vernünftige Menschen. Falls du weitere Informationen zur Creative Commons Lizenz benötigst, findest du diese bei Bedarf auf der Creative Commons Website. Einfach im Internet einmal Creative Commons suchen. Ich glaube creativecommons.com. Alle anderen Punkte zum Datenschutz und zur Verwendung von personenbezogenen Daten findest du auf unserer Webseite unter photophonie.de und da dann in der Datenschutzerklärung. Ja, vielen Dank für deine Unterstützung und bis bald. Wir hören uns wieder.